Liebe Gemeinde, in diesen Tagen sind alle Augen auf den Flughafen von Kabul gerichtet. Da spielen sich unbeschreibliche Dramen ab. Menschen versuchen verzweifelt, ihr Land zu verlassen, weil sie befürchten müssen, von den neuen Herren im Land getötet oder bestraft zu werden, weil sie für die NATO-Truppen gearbeitet haben oder sich für eine freiheitliche Zivilgesellschaft, für Frauen- oder Minderheitenrechte eingesetzt haben. Der Westen hat Verantwortung gegenüber diesen Menschen, aber er macht keine gute Figur bei ihrer Evakuierung. Die Lage ist nicht nur menschlich zum Verzweifeln, sie ist auch ethisch kaum auszuhalten. Wir hier in Heilbronn können nichts tun, dass diesen Menschen geholfen wird. Aber das Thema Verantwortung übernehmen, das geht auch uns an. Oder Nächstenliebe. Es ist eigentlich ein und dasselbe, wenn man ein wenig darüber nachdenkt. Darüber geht es heute in der Predigt. Ich lese dazu die Geschichte von Kain und Abel aus dem ersten Buch Mose, Kapitel 4. Und der Mensch erkannte Eva, seine Frau, und sie wurde schwanger und gebar Kain. Und sie sprach, ich habe einen Sohn bekommen mit der Hilfe des Herrn. Und sie gebar wieder Abel, seinen Bruder. Abel wurde Schafhirt und Kain wurde Ackerbauer. Nach geraumer Zeit aber brachte Kain dem Herrn von den Früchten des Ackers ein Opfer dar. Und auch Abel brachte ein Opfer dar von den Erstlingen seiner Schafe und von ihrem Fett. Und der Herr sah auf Abel und sein Opfer, aber auf Kain und sein Opfer sah er nicht. Da wurde Kain sehr zornig. Und sein Blick senkte sich. Der Herr aber sprach zu Kain, warum bist du zornig? Und warum ist dein Blick gesenkt? Ist es nicht so, wenn du gut handelst, kannst du frei aufblicken? Wenn du aber nicht gut handelst, lauert die Sünde an der Tür und nach dir steht ihre Begier. Du aber sollst Herr werden über sie. Darauf redete Kain mit seinem Bruder Abel. Und als sie auf dem Feld waren, erhob sich Kain gegen seinen Bruder Abel und schlug ihn tot. Da sprach der Herr zu Kain, wo ist dein Bruder Abel? Er sprach, ich weiß es nicht, bin ich denn der Hüter meines Bruders? Er aber sprach, was hast du getan? Horch, das Blut deines Bruders schreit zu mir vom Ackerboden. Und nun verflucht bist du, verbannt vom Ackerboden, der seinen Mund aufgesperrt hat, um aus deiner Hand das Blut deines Bruders aufzunehmen. Wenn du den Ackerboden bebaust, soll er dir fortan keinen Ertrag mehr geben. Rastlos und heimatlos sollst du auf Erden sein. Da sprach Kain zum Herrn, meine Strafe ist zu groß, als dass ich sie tragen könnte. Sieh, du hast mich heute vom Ackerboden vertrieben, und vor dir muss ich mich verbergen. Rastlos und heimatlos muss ich sein auf Erden, und jeder, der mich trifft, kann mich erschlagen. Der Herr aber sprach zu ihm, fürwahr, wer immer Kain erschlägt, soll siebenfach der Rache verfallen. Und der Herr versah Kain mit einem Zeichen, damit ihn nicht erschlage, wer auf ihn träfe. So ging Kain weg vom Herrn, und er ließ sich nieder im Lande Nod, östlich von Eden. Der erste Mensch, der in der Bibel sterben muss, ist ein Mordopfer. Der erste Mensch, der von einer Frau geboren wurde, ist ein Mörder. Am Ende von Kapitel 1 im ersten Buch Mose heißt es noch, und Gott sah an alles, was er gemacht hatte, und sieh, es war sehr gut. Wenig später beginnen die Probleme. Adam und Eva essen von der verbotenen Frucht und werden aus dem Paradies vertrieben. Und jenseits von Eden ist das Leben beschwerlich. Aber Gott macht dem Menschen paar Fellröcke, damit sie nicht erfrieren. Er kümmert sich weiter um sie. Das Leben der Menschen geht weiter, aber es nimmt eine neue, eine schlimmere Wendung. Zeit und Ort werden nicht genannt. Die Geschichte von Kain und Abel spielt immer und überall. Sie ist auch unsere Geschichte. Eva jubelt über Kains Geburt und gibt ihm einen Namen, in dem das Wort Eigentum anklingt. Abel nennt sie Windhauch und jubelt nicht. Über das Familienleben dieser ersten Menschenfamilie auf Erden erfahren wir nichts. Vielleicht hätten wir sonst Gründe suchen wollen für den Brudermord. Die Söhne sind ganz schnell erwachsen. Der ältere Sohn setzt das mühsame Geschäft des Vaters fort, den verfluchten Acker im Schweiße seines Angesichts zu bebauen. Der Jüngere züchtet Schafe. Ackerbau und Viehzucht, das sind die beiden großen Abteilungen in der Landwirtschaft. Keine wird hier als der anderen überlegen dargestellt. Kain opfert vom Ertrag seines Feldes und auch Abel opfert vom Besten seiner Tiere. Beide tun das vermutlich aus purer Dankbarkeit. Geboten hat es ihnen niemand. Und dann folgt der verstörende Satz: Und der Herr sah auf Abel und sein Opfer, aber auf Kain und sein Opfer sah er nicht. Es ist viel darüber nachgedacht worden, warum Gott das eine Opfer ansieht und das andere Opfer nicht. Kain wurde unterstellt, sein Opfer sei irgendwie nicht richtig, nicht in Ordnung. Gott wolle doch blutige Opfer. Aber das kann er gar nicht wissen. Die Opfergesetze vom Sinai sind ihm nicht bekannt. Oder er habe es nicht mit ganzem Herzen dargebracht. Oder er habe nicht richtig geglaubt und sei kein Gerechter gewesen im Unterschied zu Abel. So sieht es der Hebräerbrief. Der erste Johannesbrief bemerkt, Kain sei von Grund auf böse gewesen und hätte böse Dinge getan. Im Judasbrief wird ihm sogar Gewinnsucht unterstellt. Von alledem steht hier nur nichts. Da steht nur, der Herr sah auf Abel und sein Opfer, aber auf Kain und sein Opfer sah er nicht, ohne Begründung. Das ist sogar der Clou an der Sache. Gott lässt sich nicht in die Karten gucken. Er ist souverän, ganz so, wie er sich später Mose offenbart mit den Worten, wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig, und wessen ich mich erbarme, dessen erbarme ich mich. Punkt. Der Mensch durchschaut das nicht. Irgendwie unbefriedigend. Können wir das aushalten? Woher wissen die beiden eigentlich, ob Gott ihr Opfer ansieht oder nicht ansieht? Ich meine, mit dem Ansehen Gottes ist eine Erfahrung geschildert, die wir alle kennen und die zutiefst menschlich ist. Manche Menschen erleben sich selbst als gesegnet und andere nicht. Dem einen gelingt mit leichter Hand alles, was er anpackt, dem anderen gelingt so gut wie gar nichts. Der eine ist gesund bis ins hohe Alter, der andere muss sich zeitlebens mit Krankheiten herumschlagen. Die eine kommt in Deutschland zur Welt, die andere in Somalia. Die eine wird in eine intakte Familie hineingeboren, die andere in eine Alkoholikerfamilie. Der eine bekommt Liebe, Geld, Bildung, der andere nichts davon. Unsere Startvoraussetzungen sind verschieden. Und dann sind auch noch Glück und Pech im Leben ungerecht und ungleichmäßig verteilt. Dem einzelnen Menschen kann man das nicht anlasten. Man kann nur Gott dafür verantwortlich machen, der keinen Sperling unbemerkt auf die Erde fallen lässt und alle Haare auf unserem Haupt gezählt hat. Aber die Warum-Frage, die uns alle so drängend beschäftigt, auf die gibt es keine Antwort. Auch in dieser Geschichte nicht. Eine Antwort darauf zu finden, ist nicht das Anliegen unserer Geschichte. Es geht vielmehr darum, wie wir als Kinder Adams und Evas damit umgehen, dass es so ist, wie es nun mal ist. Dass Gott seinen Segen anscheinend so ungerecht und willkürlich verteilt. So sieht es von uns, von unserer Warte aus. Gottes Warte kennen wir nicht. An dieser Stelle wird die Geschichte von Kain zu unserer Geschichte. Die Geschichte von Kain insbesondere. Wie gehen wir damit um, wenn unser Erfolg ausbleibt und wenn andere an uns vorbeiziehen? Wie gehen wir damit um, wenn unsere Liebe nicht erwidert wird, wenn unsere Bewerbung ohne Antwort bleibt, wenn unsere besten Absichten auf Ablehnung stoßen? Eine zutiefst menschliche Erfahrung, die in die Tiefe geht. Und mit dieser Erfahrung, um diese Erfahrung geht es hier. Wer könnte nicht verstehen, was in Kain vorgeht? Da wurde Kain sehr zornig und sein Blick senkte sich. Von Abel erfahren wir nicht, was in ihm vorgeht. Kain kommt aber an die Grenzen seiner Selbstbeherrschung. Er ist gekränkt, er ist empört, er ist verletzt, er ist enttäuscht. All das, weil er nicht genügend anerkannt wird und weil ein anderer ihm vorgezogen wird. Er verschließt sich. Er schaut niemandem mehr in die Augen. Er dreht sich nur noch um sich selbst und um seine Kränkung. Sein Horizont verengt sich. Unheilvolle Gedanken brauen sich in ihm zusammen. Das kennen wir doch. Und in dieser Gemütslage spricht Gott Kain geradezu väterlich an. Warum bist du zornig? Warum ist dein Blick gesenkt? Man müsste viel besser übersetzen, wozu, wohin führt das? Das ist eher das Anliegen dieses Wortes. Wenn du gut handelst, kannst du frei aufblicken. Wenn du aber nicht gut handelst, lauert die Sünde an der Tür und nach dir steht ihre Begier. Du aber sollst Herr werden über sie. Mit Abel spricht Gott nicht, aber Kain bekommt ein Coaching mitten in der emotionalen Krise, ohne jede Drohung, ohne jede Bevormundung. Kain soll über sich selber nachdenken. Er soll begreifen, wohin sein Zorn ihn führt. Er soll diese Lage meistern, in der er ist. Wenn er damit anfangen würde, dann würde er seine Gefährdung erkennen und könnte die Kontrolle zurückgewinnen. Das traut Gott dem Kain zu, so wie er es auch jedem von uns zutraut. Wir alle wollen ja im Grunde gut handeln und frei aufblicken. Nicht, weil wir einer Moral gehorchen oder Gott gefallen wollen oder auf eine Belohnung aus sind. In uns gibt es etwas, das will das Gute um seiner selbst willen tun. Das Böse beginnt in dem Moment, in dem wir aufhören, das Gute zu tun. Dann lauert die Sünde wie ein wildes Tier darauf, uns ganz zu verschlingen. Aber es ist möglich, sie zu beherrschen. So die Botschaft hier. Wir müssen dazu auf unsere Gedanken und Gefühle achten. Aber Kain lässt sich nicht darauf ein. Er lässt sich nicht helfen. Gott versucht alles, ihn vor dem Kipppunkt zu erreichen, nachdem es kein Zurück mehr gibt, ihn abzuhalten von dem Bösen. Aber es gelingt ihm nicht. Und als sie auf dem Feld waren, erhob sich Kain gegen seinen Bruder Abel und schlug ihn tot. Wie beim Sündenfall im Paradies ist Gott sofort zur Stelle. So wie er Adam fragt, wo bist du, so fragt er jetzt Kain, wo ist dein Bruder? Ja, weiß er denn nicht, was geschehen ist? Müsste er nicht fragen, warum hast du das getan? Was kannst du zu deiner Entschuldigung vorbringen? Bereust du deine Tat wenigstens? Das wären die Fragen, die wir einem Mörder heute stellen würden. Unsere Justiz, unsere Öffentlichkeit will die Motive verstehen, mit denen einer so gehandelt hat, aus denen heraus. Sie fragen nach Ursachen, die die Tat erklären. Für den Erzähler der Geschichte ist die Sache ganz klar. Kain hat trotz Warnung und trotz besseren Wissens die Beherrschung verloren. Mehr gibt es hier nicht zu verstehen. Gott fragt ihn deshalb nicht nach seinem Befinden. Er fragt nach Abel. Wo ist dein Bruder? Und die Antwort Kains ist zynisch und verlogen. Ich weiß es nicht, bin ich denn der Hüter meines Bruders? Wer wollte leugnen, auch diese Strategie gut zu kennen? Alles abstreiten und leugnen, Gegenfragen stellen, sich herauswinden. Das können schon kleine Kinder ganz gut, ohne dass man es ihnen beigebracht hätte. Und in der Justiz und Politik ist das geradezu eine Tugend. So sind wir. Kains Frage zielt auf die Antwort, nein, natürlich bin ich nicht der Hüter meines Bruders, denn mein Bruder ist ein erwachsener Mann und kann auf sich selber aufpassen, so wie ich auch, so wie wir alle. Damit kann er Gott nicht hinters Licht führen, natürlich nicht, aber sich selber sehr wohl. So denkt und redet auch heute der privilegierte Mensch, der von seiner Verantwortung nichts wissen möchte. Was gehen uns die Afghanen an oder die Flüchtlinge? Was gehen uns die Nachbarn an, die ihre Kinder verprügeln? Oder der Trinker in der Fußgängerzone? Bin ich denn der Hüter meines Bruders? Jesus, nach dem wir uns Christen nennen, hat Kains Frage positiv beantwortet. Ja, ihr seid die Hüter eurer Brüder und Schwestern. Was ihr einem dieser meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Das konnte man eigentlich auch zur Zeit Jesu der Tora ganz gut entnehmen. Sie legt den Israeliten ihre Verantwortung nahe für Witwen und Waisen, für Fremde, für Kranke, für Tiere. All das. Aber spitzfindige Theologen haben zur Zeit Jesu angefangen auszusortieren, wer alles nicht zu denen gehört, um die man sich kümmern muss. So lange, bis nur noch die eigenen Gesinnungsgenossen übrig geblieben sind. Als ein Gesetzeslehrer Jesus die Frage stellt, wer ist mein Nächster, erzählt Jesus das Gleichnis vom barmherzigen Samariter. Wir haben es gerade gehört. Und darin kehrt er die Frage um. Es geht doch nicht darum, wen ich mir als Nächsten aussuchen möchte, sondern wem ich der Nächste bin. Ich bin dem der Nächste, der auf meinem Weg meine Hilfe braucht. Das ist nicht meine eigene Entscheidung, sondern das Leben bringt ihn mir und legt ihn mir vor die Füße. Gott fragt mich im Blick auf die Menschen, die in meinem Leben vorkommen, wo ist dein Bruder? Wo ist deine Schwester? Kain weist seine Verantwortung für seinen Bruder von sich. Aber genau darauf spricht Gott ihn an. Wir haben Verantwortung für unseren Bruder und für unsere Schwester. Für den, der an unserem Wegesrand liegt und Hilfe braucht. Es gibt hier kein Raushalten. Wir können nicht sagen, der geht mich nichts an. Wir können uns nicht damit rausreden, dass der Mensch in Not ja gar nicht unser Bruder ist, weil er vor einem anderen Altar opfert oder auf sich selber aufpassen kann. Alles taktieren hilft kein nicht. Was hast du getan, ruft Gott hoch emotional. Horch, das Blut deines Bruders schreit zu mir vom Ackerboden. Gott konfrontiert Kain mit seiner Tat. Und er muss die Konsequenzen seines Tuns tragen. Ein Mörder kann sein bisheriges Leben nicht einfach so fortsetzen. Das ist bis heute so. Kain wird nun anstelle seines Bruders Abel zum Nomaden und Hirten, er, der eigentlich Ackerbauer ist. Nach unserem Predigtext steht der Stammbaum von Kain und einer seiner Nachfahren, heißt es da, wurde zum Stammvater derer, die in Zelten wohnen und Vieh halten. Kain ist bestürzt über sein Schicksal. Er spricht nun ganz anders zu Gott, nicht mehr pampig wie vor dem Mord, sondern klagend. Vielleicht setzt jetzt die Selbsterkenntnis ein, die Gott vor der Tat in ihm wecken wollte. Aber die Gottesbeziehung ist gestört und sie bleibt es. Kain fühlt sich über das Erträgliche hinaus von Gott bestraft, aber der Fluch, der ihn trifft, ist keine Strafe, sondern der Fluch seiner Tat. Gott geht es nicht um Rache für Abel, ihm geht es um Kains weiteres Leben. Resozialisierung statt Vergeltung. Das ist seit 1977 das vorrangige Ziel des bundesdeutschen Strafvollzuges. Die Bibel kennt diesen Gedanken seit 3000 Jahren. Kain darf am Leben bleiben und er bekommt von Gott selbst ein Zeichen, damit niemand ihn erschlägt. Damit gibt Gott ihm zu verstehen, ich passe auf dich auf. Auch als Mörder deines Bruders bleibst du mein geliebtes Geschöpf. Und verwirkst deine Würde nicht. Der Schutz, den Gott Kain gewährt, gilt deshalb auch für jeden Menschen, der sein Leben vor die Wand gefahren hat. Ein deutlicheres Votum gegen die Todesstrafe kann es kaum geben. Was wäre wohl für Kain die Alternative zum Brudermord gewesen? Wie hätte er seinen Blick wieder heben können? Es gibt in der Bibel jemanden, der in einer schlimmeren Ausgangssituation den Blick zum Himmel gerichtet hat, statt ihn zu senken. Hiob hat seine Enttäuschung und seinen Zorn nicht in sich hineingefressen, sondern ihn Gott entgegengeschrien. Das ist nicht verboten. Den Frust über die scheinbare Ungerechtigkeit Gottes herauszuschreien, das kann vor Schlimmerem bewahren, denn es macht uns bewusst, was ist. Unter den Psalmen sind etliche Klagepsalmen, mehr als Lobpsalmen. Das ist ein grundlegend wichtiges menschliches Thema und es kommt vielleicht zu wenig vor im Gemeindeleben. Denn wir alle haben Dinge, die zu beklagen sind und die eine Stimme brauchen. Die Psalmen können uns solche Stimme geben und es tut gut. Vielleicht hätte Abel sogar eine Rolle spielen können. Wenn die Frage, wo ist dein Bruder, auch ihm galt, dann hätte er vielleicht seine Ermordung verhindern können, wenn er auf seinen Bruder zugegangen wäre. Damit will ich nicht sagen, dass er selber schuld ist an seiner Ermordung, aber die Verantwortung für den Bruder trifft alle Menschen, die Erfolgreichen wie die Erfolglosen. Zumindest was unser Opfer angeht, können wir heute entspannt sein. Gott hat der Welt durch Jesus Christus zu verstehen gegeben, dass er keine weiteren Opfer braucht. Ein besseres Opfer können wir Gott nicht bringen. Und wir können uns ganz sicher sein, dass Gott uns freundlich ansieht, wenn wir uns zu Christus halten. Aber das bedeutet nicht, dass wir in unserem täglichen Leben alle erfolgreich sind, deswegen, weil wir uns zu Christus halten. Unter uns gibt es genauso Gewinner und Verlierer. Und das Warum verstehen wir nicht. Und es ist nicht leicht, damit umzugehen. Es ist nicht leicht, das so stehen zu lassen und nicht da hinein zu verfallen, dass Gott doch uns nicht anschaut als Menschen, dass er uns keine Sympathien entgegenstellt, sondern uns nicht mag in irgendeiner Form. Gott fragt uns auch heute, wo ist dein Bruder? Wo ist deine Schwester? Er verweist uns aneinander. Da, wo Christus die Menschen regiert, da haben nicht Neid und Rivalität das letzte Wort. Ja, da sind sie nicht einmal eine Option für Christen in der Gemeinde. Wo Christus regiert, da achten Menschen auf gesenkte Blicke und muntern einander auf, helfen einander heraus aus solchen emotionalen Situationen. Da suchen sie den Ausgleich, sind bereit zu teilen und füreinander da zu sein. So soll es in der Gemeinde zugehen, einem alternativen Modell mitten in dieser Welt, wie Gemeinschaft gelingen kann. Christus selber ist als Gesegneter zu den Ungesegneten gekommen, um ihnen seinen Segen zu bringen. Darin wollen wir ihm nachfolgen, wann immer wir am Wegesrand unseres Lebens die Gelegenheit dazu haben. Amen.